Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir befinden uns gerade im Themenschwerpunkt What's Next? Karriere neu gedacht. Mein heutiger Gast ist Tobias Ködel. Er ist seit kurzem Transformationsberater mit seiner Firma The Beautiful Ugly Truths. Bevor er das wurde, war er Radiomoderator und hat sich dann irgendwann bei Daimler beworben. Sein Ziel war es damals, zu verstehen, wie ein Konzern mit der Ressource Mensch, also den Mitarbeitern, wirklich umgeht. Das hat sicherlich gut geklappt, weil er wurde dann irgendwann Head of Leadership 2020 bei Daimler. Ein Kulturwandelprojekt, was es so oft nicht gibt. Was er in dieser Zeit bewegt hat, was besonders wichtig war und worauf es für uns alle in Zukunft wirklich ankommt, das hören wir jetzt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit Tobias Ködel und Leadership 2020 Inside. Und wenn das damals dein Ziel war, zu schauen, wie geht man mit dieser Ressource Mensch um, was ist heute deine Erkenntnis?
Dass es neben Daimler, glaube ich, noch eine ganze Menge Organisationen gibt, die es zu einem extrem erfolgreichen Geschäftsmodell geschafft haben, ohne die Ressource Mensch komplett richtig und effizient einzusetzen. Und das finde ich eigentlich noch fast faszinierender als die Frage, die mich am Anfang beschäftigt hat. Ja. Ich stelle mir dann immer vor, was wird passieren, wenn es Organisationen gäbe, die es wirklich richtig verstehen, ihre Mitarbeiter so einzusetzen, dass die jetzt nicht bei 100% ihrer Leistungsfähigkeit sind. Ich glaube, das ist ein bisschen zu hoch gegriffen, aber vielleicht bei 80, 85 oder 90%, da würden die alle durch die Decke gehen.
Wo sind die aktuell?
Die meisten? Mitarbeiter?
Ja.
Naja, wenn du den Gallup-Studien vertraust, dann haben 2/3 irgendwie Dienst nach Vorschrift, 1/3 hat innerlich schon gekündigt. Ja, also wo sind die Dienst nach Vorschrift machen? Vielleicht bei 50% von dem, was sie können.
Ich hätte jetzt 25 gesagt.
Oder 25.
Ja, genau. Ja. Ja, okay.
Bin ich noch etwas corporate optimistischer.
Ja, aber ich bin selbst bei 35 deshalb. Ja, nein, okay. Ja, also du glaubst daran, dass wenn man das Potenzial wirklich ausreizen könnte, ausreizen ist auch so, das ist schon so Ressource, ne? Du bist eine Ressource, wir müssen das ausreizen, aber wenn man dieses Potenzial steigern könnte und die Menschen bis auf 85% kommen, dann wäre das gut. Du warst Head of Leadership 2020 bei Daimler und also wenn man den Begriff noch nie gehört hat, worum geht's da? Also was ist die Basis von dem? Weil das hört man dauernd, überall hört man diesen Begriff.
Ist das so?
Ja, doch.
Ja?
Also bei Daimler ja auch.
Ja. Hoffentlich.
Ja, definitiv. Aber auch bei anderen, ja.
Ja, das ist natürlich wunderbar, wenn du sagst, dass du das oft hörst. Es ist uns, glaube ich, mit Leadership 2020 wirklich gelungen, eine der größten Veränderungsinitiativen, was Führungs- und Unternehmenskultur angeht, in der deutschen Wirtschaft zu starten. Und wie ich das gerade gesagt habe, hat den Vorstand und ein paar Kollegen aus HR intensiv beschäftigt, wie kriegen wir das Unternehmen in der Führungs- und Unternehmenskultur so aufgestellt, dass es die nächsten Jahre genauso erfolgreich sein kann, wie es das in den 130 Jahren davor ist. Und dann hat 2015, 2016 der Vorstand gesagt, okay, wenn wir das Thema angehen, Kultur ist ja jetzt nicht unbedingt was ganz oben auf unserer Agenda steht, dann muss das von Anfang an eine andere Initiative oder ein anderes Projekt sein. Man spricht ja immer gerne von Projekten im Corporate-Umfeld, als das, was wir bisher getan haben. Und so ist ein Beteiligungsprozess bei uns entstanden, in dem 144 Kollegen und Kolleginnen mandatiert wurden vom Vorstand, weil Organisationen mandatieren ja gerne, sonst arbeitet keiner. Das heißt, die haben einen klaren Auftrag bekommen und ich sage das immer ein bisschen so mit dem Augenzwinkern, um natürlich auch mit den Gegensätzen so ein bisschen zu spielen. Also die haben den Auftrag bekommen, hey, überlegt euch doch mal, wie Führung und Unternehmenskultur bei uns in Zukunft aussehen soll. Und die sind los, haben 150 Ideen entwickelt. Aus den 150 Ideen haben wir zum einen 8 neue Führungsprinzipien abgeleitet und wir haben 8 neue, beziehungsweise 8 Game Changer identifiziert, so haben wir sie genannt. Das sind im Endeffekt Systeme, Prozesse, Stellhebel in der Organisation, die nach einer Veränderung diese neue Kultur auf Basis der Prinzipien erstmal ermöglichen. Da sind wir, glaube ich, wenn du jetzt heute im Jahr 2019 hier sitzt und sagst, hey, das hört man immer noch sehr stark, da sind wir, glaube ich, weit gekommen.
Okay, also du bist zufrieden mit dem, was dort passiert ist.
Ich bin mit dem sehr zufrieden und sehr glücklich. Was wir in der Zeit erarbeitet haben, ganz klar, aber auch, was wir praktisch für einen Raum bekommen haben, in dem wir haben wirken können. Ja, also das, was ich dir gerade erzählt habe mit den 8 Prinzipien und den 8 Gamechangern, das geht natürlich noch viel konkreter. Ja, also das klingt jetzt alles ganz toll und Corporate Sprech. Ja. Aber wir haben es geschafft, innerhalb von 6 Monaten zum Beispiel unser bestehendes Personalsystem komplett neu zu designen. Ja, das heißt, wir haben Performance-Management-Prozesse neu gestaltet, wir haben unser Compensation-Modell überdacht und überlegt, wir haben neue Recruiting-Prozesse eingeführt. Wir haben unsere Zielerreichung komplett umgekrempelt und umgestellt auf ein Modell, das sehr stark in Richtung, man sagt OKR, Objectives und Key Results geht, also das unterjährig deutlich häufiger den Mitarbeiter und die Führungskraft in den Kontakt bringt und praktisch eine direkte Contribution zwischen Mitarbeiter und Führungskraft vereinbart, was eine andere Logik darstellt, wie wenn man sich einmal zu Beginn des Jahres hinsetzt und überlegt, okay, was könnten jetzt deine Ziele sein? Und dann setzt man sich Mitte des Jahres hin und sagt, okay, jetzt wie bist du auf dem Weg dahin? Und am Ende des Jahres sagt man, okay, so hast du die erreicht. Und da sind schon sehr einschneidende oder bahnbrechende Dinge passiert, die wir durch Leadership 2020 haben ändern können. Und ja, darauf bin ich auch schon ein bisschen stolz.
Ja, aber ich finde das interessant, weil wenn ich über Kultur rede, ich mache das schon seit vielen Jahren, am Anfang war das immer so ESO, ne? Ah, da, nee, sagen Sie da mal nichts drüber, sagen Sie was zu Digitalisierung so, ne? Dann, das ist nicht ESO, das ist ESO. Da war immer so ein Graben dazwischen. Der ist heute weg. Also heute darf man über Kultur reden. Das ist erstmal erlaubt, ne? Trotzdem gibt es noch Gegenwehr und Leute wollen diskutieren und das ist doch trotzdem noch ESO. Alles gut. Aber der Graben ist weg. Da sind manchmal noch so Stellen, aber der Graben ist weg. Das heißt, wir dürfen darüber reden. Warum glaubst du, ist Kultur nicht nur bei Daimler, sondern generell heute so ein wichtiges Thema oder so ein wichtiges Thema geworden ja auch in den letzten Jahren?
Weil heute der langsamste Tag der Veränderung für den Rest unseres Lebens ist.
Okay, das muss man mal sacken lassen. Also heute ist der langsamste Tag
der Veränderung für den Rest unseres Lebens. Das heißt, von heute an geht es nur noch schneller. Ja? Also wenn man sich anschaut, aus was für einer Welt wir kommen, dann war die in den letzten Jahren anderen Gesetzmäßigkeiten unterzogen, als die das heutzutage ist. Mhm. Ja? Wir kommen aus einer Welt, die in den letzten Jahren sehr linear geprägt war. Das heißt, wir haben als Menschen in Situationen dann das Gefühl von Sicherheit, wenn wir alles messen können, wenn wir alles kalkulieren können, wenn wir alles auf eine gewisse Art und Weise vorherplanen können. Mhm. Und deshalb messen, kalkulieren und planen wir alles, was wir planen können.
Ja, genau. Ja.
Das heißt, wir sind im Endeffekt so ein bisschen dabei, in einer komplizierten Welt die Dinge überschaubar zu machen. Zum Beispiel gibt es bei Daimler in ganz vielen Bereichen sogenannte Pflichtenhefte. Das sind seitenlange Beschreibungen von winzigen Teilen, die in irgendeiner Form Teilen des Produktionsprozesses sind. Und viele andere Unternehmen, Mittelständler, andere große Unternehmen kennen das. Also es gibt für jede Furzschraube seitenlange Beschreibungen, ja, wie groß die ist, wie dick die ist, wie das Material beschaffen sein muss, dass derjenige, der sie herstellt, genau weiß, was er produzieren soll. Das kann man jetzt so ein bisschen in Frage stellen, ob das sinnführend und zielführend ist in der Welt, die immer schneller ist. In den letzten 1000 Jahren also ein bisschen geprägt davon, dass wir der Naturwissenschaft deutlich stärker vertrauen als der Geisteswissenschaft. Der Allgemeinmediziner hat es deutlich leichter als der Alternativmediziner.
Ja, ja.
Das sorgt so ein bisschen dafür, dass wir uns auf so ein lineares Denkmuster eingestellt haben, was uns die Dinge erstmal verstehen lässt, was uns die Dinge dann vorplanen lässt und dann gehen wir los und entwickeln die. Das Problem ist, Frank, dass wir in den letzten Jahren, speziell so um die 2010er Jahre, in einer Zeit unterwegs waren, wo diese lineare Entwicklung, auf der viele Unternehmen unterwegs gewesen sind, also jedes Jahr machen wir zwischen 6-10% Rendite und das können wir nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag planen, auf einmal von der Computerisierung und der Digitalisierung komplett überrollt wurden und heutzutage eigentlich in exponentiellen Zeiten leben. Ja, ja. Und in dem Moment, in dem diese exponentielle Kurve, diese lineare Kurve schneidet, merken wir auf einmal, dass wir nicht mehr in einer komplizierten Welt unterwegs sind, sondern sehr stark in einer komplexen Welt unterwegs sind. Und diese komplexe Welt lässt sich nur noch bedingt überschauen, die lässt sich nur noch bedingt vorher planen, die lässt sich nur noch ganz bedingt berechnen. Da gibt es andere Dinge und Denkmuster, die in irgendeiner Form in unserem Kopf abgehen. Ja? Nonlineare Denker suchen sich gerne neue Wege. Nonlineare Denker haben Visionen. Nonlineare Denker spielen mit dieser Unsicherheit, weil sie sich sagen, mir geht es jetzt nicht darum, schnell eine Lösung bzw. ein Resultat zu erzeugen, sondern ich möchte auf dem bestmöglichsten Weg, und das können ganz unterschiedliche Ansätze sein, eine Lösung der Situation generieren, die vielleicht völlig anders ist, wie das bekannte Muster aus der Vergangenheit, das mir bei der Anwendung einen Ausgang X, der relativ vorhersehbar ist, präsentiert. Mhm. Ja. Und das macht einen ganz extremen Unterschied aus, warum Kultur immer stärker in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit rückt. Ja, ja. Weil wir verstanden haben, dass wir eben nicht mehr linear kompliziert unterwegs sind, sondern nonlinear komplex und das komplett andere Denk- und Handlungsmuster von uns verantwortet. Und das bringt Firmen dazu, dass sie sich sagen, unsere Resultatorientierung und die Kundenorientierung, die uns in den letzten Jahren so extrem erfolgreich gemacht hat, die müssen wir viel stärker öffnen in den Bereich, wo wir uns stärker in Richtung den Menschen orientieren und fragen, hey, was braucht der Mensch eigentlich für ein Umfeld, um schnell zu sein? Was braucht der Mensch für ein Umfeld, um innovativ zu sein? Was braucht der Mensch für ein Umfeld, in dem er sich verbunden fühlt zu anderen Menschen und zu einer größeren Idee und in dem er auch selbst organisiert arbeiten und denken kann. Und deswegen, und das finde ich eine ganz positive Entwicklung, gehen viele Unternehmen in die Richtung und sagen, hey, Kultur ist uns in Zukunft wichtig, brauchen wir. Mhm. Im War for Talent vor allem.
Ja, definitiv. Ja, ich glaube auch, also meine Erfahrung ist, dass aktuell dieses Kulturthema natürlich bei den Konzernen ganz groß geschrieben wird, weil es natürlich auch ja, marketingtechnisch auch dargestellt wird. Ne? War for Talents, also wir sagen, wir sind modern, wir haben eine neue Kultur, wir wollen neue Mitarbeiter, das kann man ausrollen. Im Mittelstand sehe ich es auch, im Handwerksbetrieb jetzt noch nicht so. Ne? Glaubst du aber, dass dieses Leadership 2020 als Leadership 2025 oder Leadership 2030 irgendwann alle Unternehmen erreichen muss? Oder glaubst du, es gibt da so Dinge, die man so ein bisschen rausnehmen kann? Also weil wir haben ja lineare Denker und wir haben vielleicht die in exponentiellen Welten vielleicht ganz gut zurechtkommen. Und wenn jetzt jemand sagt, nee, ich will linear und so, dann kann der noch woanders hin? Oder muss der irgendwann exponentiell arbeiten?
Das muss er nicht.
Okay.
Also ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass es in Zukunft verstärkt darauf ankommt, dass wir es lernen, diese Extreme zu managen. Es ist einfach Fakt, dass wir in unseren Unternehmen heutzutage einen großen Teil Mitarbeiter haben, die wollen gar nicht selbstorganisiert arbeiten. Die wollen immer noch eine klare Ansage bekommen, die haben gerne Routinen, die wollen nicht groß Verantwortung übernehmen und die wird es auch in den nächsten Jahren noch geben. Die Frage ist, wie lange wird es die Jobs noch geben, die von diesen Menschen oder Mitarbeitern ausgeübt werden? Und da sind wir uns gerade alle unsicher, weil das faktisch noch keiner weiß. Für eine Führungskraft in der Zukunft ist es, glaube ich, aber ganz extrem wichtig, oder auch für einen Mitarbeiter in der Zukunft ist es wichtig, diese Extreme zu kennen und sich auch auf dem Weg zwischen diesen beiden extremen Polen wohlzufühlen und als Führungskraft diejenigen anzusteuern, die eben stärker in Routinen arbeiten, auf die entsprechende Art und Weise. Mhm. Und eben diejenigen auf eine dann auch spezielle Art und Weise zu empowern und laufen zu lassen, die im anderen Extrem unterwegs sind. Und das ist, glaube ich, eine Situation, die gerade neu ist für viele Führungskräfte.
Man könnte jetzt sagen, das ist so eine Art Übergangsphase. Wir brauchen so Übergangsführungskräfte, die so diese beiden Welten gerade irgendwie zusammenbringen.
Ich glaube nicht, dass es Übergangsführungskräfte sind. Ich glaube, dass das ein ganz wesentliches, im Endeffekt eine ganz wesentliche Fähigkeit oder ein Skill ist.
Auf jeden Fall, definitiv,
ja. Den Führungskräfte nicht nur jetzt in einem Übergang brauchen, sondern in den nächsten Jahren brauchen werden, weil ich überzeugt davon bin, dass wir uns auf eine Zeit einstellen müssen, in der Veränderung im Endeffekt die neue Konstante ist. Mhm. Und um auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, ob jetzt viele andere Konzerne und Mittelständler auch Initiativen brauchen wie Leadership 2020. Ich glaube, dass ein Großteil der Unternehmen in Deutschland verstanden hat, dass es gerade einen Veränderungs- oder einen Transformationsbedarf gibt. Es gibt Studien, die gehen davon aus, dass das knapp 80% der Unternehmen verstanden haben. Allerdings nur knapp 30% der Mitarbeiter fühlen sich in diesen Transformationen mitgenommen.
Ja, ja.
Das heißt, viele der Unternehmen, die Transformation gerade angehen, tun das auf eine gewisse und unberuhigende Art und Weise in einem Schema, was in den letzten Jahren nicht wirklich erfolgreich gewesen ist.
Ja, ja.
Also sie gehen das sehr kleinteilig an.
Mhm.
Ja. Entwickeln Inhalte klassisch so auf Top-Management-Ebene oder in Expertengremien. Dann wird das Ganze so ein bisschen durchgeknetet, in die Kaskadenkommunikation gegeben und über den Führungskräften und Mitarbeitern ausgeschüttet, um dann irgendwann festzustellen, dass die Mitarbeiter sich nicht abgeholt fühlen. Und wie gesagt, das machen wir seit vielen Jahren so. Investieren Unmengen in diese Initiativen, ja, schmeißen meiner Meinung nach auch wirklich viel Geld zum Fenster raus. Dadurch ist für mich so ein bisschen diese Sau durchs Dorf treiben Mentalität entstanden.
Ja,
also
ja,
viele
ja.
Mitarbeiter in Konzernen haben, wenn die Ansage kommt, okay, da kommt ein Change-Projekt oder eine strategische Initiative, haben die schon gar keinen Bock mehr. Ja. Dann ducken die sich kurz weg, ja, bis so dieser Veränderungsprozess, Veränderungsexpress ja, ja, einmal durch die Organisation
durchgerauscht ist. Einmal querlüften, habe ich neulich mal gesagt. So, alle mal Fenster auf und dann gleich können wir wieder zumachen.
Und dann tauchen die wieder auf und denken sich, ach schön, hat sich ja nicht viel getan, können wir ja genauso weitermachen. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass wir so ein bisschen die Programmatik für Veränderung einfach, ja, vielleicht auch radikal verändern müssen.
Also glaubst du nicht an kleine Schritte, sondern an einen Wumms?
Ich glaube auch an kleine Schritte.
Ja.
Ja? Ich glaube, dass uns auch kleine Schritte zum Erfolg bringen. Die Frage ist, wie wir diese kleinen Schritte angehen. Ja, und okay, da habe ich über meine Erfahrung jetzt die letzten Jahre bei Daimler für mich einfach eine Klarheit entwickelt, dass es im ersten Moment darum geht, dass man den Mitarbeitern, Kollegen und Kolleginnen bis zum Erbrechen, und bitte entschuldige das Wort, immer wieder erklärt, warum wir gerade hier in der Transformation unterwegs sind. Und ich bin ein absoluter Fan von Simon Sinek, den vielleicht der eine oder andere kennt und der im Endeffekt predigt, start with why. Und ich habe bei Leadership 2020 mit meinem Team 3 Jahre lang nichts anderes gemacht, als durch die Organisation zu laufen und allen zu erzählen, warum wir uns jetzt gerade verändern. Die Kunst bei dem Fokus auf das Why ist immer, das in einen authentischen Rahmen zu gießen. Und dafür gibt es ganz mannigfaltig viele. Es gibt so viele unterschiedliche Einzelrealitäten in Konzernen. Und damit meine ich Kundenumfelder, Produkte etc., die man benutzen kann, um immer wieder zu zeigen, hey, was tut sich da denn gerade? Und dann ist ein weiterer Schlüssel für eine erfolgreiche Transformation, dass man an die kollektive Intelligenz vertraut. Wir sind noch viel zu stark silo-orientiert unterwegs, vertrauen Fachexperten oder Einzelintelligenzen deutlich mehr als der kollektiven Intelligenz, die, wenn man sie richtig ansteuert und richtig zusammensetzt, zu ganz wunderbaren Ergebnissen führt. Die können nämlich eine gemeinsame Vision erzeugen. Mhm. Ja, eine gemeinsame Vision, die auf Basis eines Beteiligungsprozesses entsteht, verfügt auf jeden Fall mal über eine große Anzahl an Multiplikatoren, die dann im Endeffekt ins Unternehmen laufen und sagen, ich war da dabei, ich habe das mitentwickelt und das ist großartig. Wirkt ganz anders, wie wenn der Vorstand
auf jeden Fall
oder eine Expertengruppe das macht. Und die haben eine Möglichkeit, auf dieser Basis eine Bewegung zu erzeugen. Eine Bewegung, die viel in Netzwerke, in viralen Logiken funktioniert. Und das haben wir bei Leadership 2020 auch ganz bewusst versucht, dadurch zu unterstützen, dass wir echt eine mega fette Marketing- und Brand- und Image-Kampagne für Leadership 2020 aufgebaut haben. Wir haben uns irgendwann mal gesagt, es muss uns gelingen, in diesem Transformations-Office, in dem wir unterwegs waren, so ein Image zu bekommen wie ein Apple Store. Wir wollten, dass die Leute 3 Tage vor dem neuen Release bei uns im Zelt vor der Tür übernachten, weil sie wissen, dass da einfach Zeug kommt, das fundiert ist, das inspiriert, das auch cool aussieht und das Spaß macht, jetzt mal platt gesagt. Und das geht nur, wenn man Transformation mit der entsprechenden Kommunikation auch unterstützt.
Ja. Okay, da ein Hinweis. Ich bei einer Veranstaltung, war das im November, Dezember, da bei euch in Stuttgart, und vor mir die beiden Redner, Daimler intern, haben sich beide damit geschmückt, Teil des Apple-Imperiums zu sein, indem sie Leadership 2020 extrem häufig genannt haben, gesagt haben, das machen wir schon und so. Wo ich dachte, okay, das ist schon, die sind da stolz drauf. Das war mein Einblick. Cool, also an der Stelle hat es, glaube ich, geklappt.
Wir haben uns zu Beginn, als wir diese Transformation designt haben, die Frage gestellt, wie kriegen wir die Inhalte, die da entstehen, skaliert? Mhm. Ja, also wie schaffen wir es, so einen größten möglichen Hebel anzusetzen, dass, und ich meine, der Konzern hat 300.000 Mitarbeiter, dass in kürzester Zeit alle vom Thema Kultur mitbekommen. Und du hast es vorhin selber so schön gesagt, wir leben in einer Zeit, wo wir auf einmal über Kultur reden können. Ja. Ja, das entsteht aber nicht einfach so. Also in einem großen Konzern, der über eine klare Ansteuerung funktioniert, muss man dieses Thema auf die Agenda setzen und auf die Agenda platzieren. Und unsere Idee war eben, dass wir gesagt haben, hey, was geht eigentlich in unserer privaten Kommunikationswelt ab? Wir sind in den ganzen Netzwerken unterwegs, LinkedIn, Facebook, Instagram. Da gibt's die Influencer-Logik, also Leute, die sehr stark aus einer eigenen intrinsischen Motivation und einer Begeisterung für Themen sprechen. Und das müssen wir uns in irgendeiner Form, wie sagt man immer so schön, davon müssen wir profitieren, da müssen wir rangehen.
Ja, das ist ein
so
interessanter Gedanke, wenn man sieht, dass Daimler ein, Daimler ist Instagram, und dort haben wir auch einige, die haben 100.000 Follower, also ein Zetscher hat wahrscheinlich 300.000 Follower noch, solange er im Amt ist, danach wahrscheinlich auch ewig immer noch, aber und dann haben wir einige, die haben nur 100 Follower, aber dort die richtigen Personen zu begeistern, die das Ganze, das ist genial, diese Logik
zu verstehen. Das haben wir gemacht, und dadurch ist ein bisschen so ein Systemhack entstanden, und da sprechen ja gerade auch ganz viele darüber, wie man es schafft, bestehende Systeme wirklich zu hacken. Denn normalerweise ist, Transformation oder Change Aufgabe von HR. Da sitzen ganz wunderbare Kollegen, und ich war Teil des HR-Teams für eine ganz lange Zeit, die aus ihrer Linienverantwortung raus solche Dinge im Endeffekt treiben, die natürlich in der Organisation über ein Netzwerk verfügen, das die allerdings nicht den Skalierungseffekt bietet, wie wenn du das auf eine breitere Basis aufsetzt. Und so sind wir losgelaufen und haben gesagt, wir brauchen auf der einen Seite diese Ambassadors, also wir brauchen Leute, die da in die wirklich Masse machen, und auf der anderen Seite brauchen wir die Fachexperten, die sich dann um die vielen Fragen kümmern und die im Endeffekt ihre Business-Kontakte so abholen, dass die sich sagen, okay, alles klar, das sind nicht nur ein paar verrückte Botschafter, die in irgendeiner Form eine neue Kultur in die Organisation posaunen, sondern da steckt
die nächste Sau.
Da steckt der gesamte professionelle HR-Apparat dahinter, und das ist uns ganz gut gelungen.
Cool. Wenn ich jetzt so diese Entwicklung sehe, und jetzt hört jemand diesen Podcast und der sagt, ja, was bedeutet das denn jetzt für mich? Also ich will Karriere machen. Wir nehmen an, es gibt diesen Begriff Karriere noch, den gibt es auch die nächsten 15 Jahre. Was muss man deiner Meinung nach heute, morgen, übermorgen, was muss man lernen, was muss man können, was muss man beherrschen? Was sind so Skills? Über die Führungskraft haben wir gerade schon geredet. Die muss vielleicht beide Seiten so irgendwie managen. Also das wird vielschichtiger. Aber jetzt nehmen wir normale Angestellte, vielleicht auch Leute, die Führungskraft werden wollen. Was sind so Skills der Zukunft? Future Skills ist gerade auch so ein Buzzword, was man da nehmen kann.
Frank, das ist eine super Frage, und ich weiß nicht, ob ich die so spezifisch erklären kann, dass die Hörer jetzt sagen, okay, alles klar, ich gehe morgen raus, suche mir den Anbieter, um mir diese neue Fähigkeit.
Das wäre ja auch wieder linear.
Ist richtig. Lass mich mal versuchen, dir die Frage so zu beantworten. Ich glaube, wir müssen es in Zukunft in den Organisationen noch besser verstehen, erstmal Veränderungen verständlich zu machen. Mhm. Ja? Und das heißt im Endeffekt, dass es ganz feine Trendradars braucht, die immer wieder in unterschiedlichen Themen, Produktbereichen, Stakeholder-Landschaften unterwegs sind und so ein bisschen Ausschau halten, hey, was tut sich denn da? Dann brauchen wir die Fähigkeit, daraus spannende Geschichten zu machen und das von Mitarbeiter zu bringen. Das heißt, wir müssen vielleicht so eine kommunikative Intelligenz oder die Fähigkeit entwickeln, Geschichten zu erzählen, Storyteller zu werden, dass sich das verbreitet. Eine weitere wichtige Geschichte finde ich, und jetzt wird schon so ein bisschen spezifischer, dass wir ein Gefühl dafür bekommen müssen, was machen wir mit den ganzen Daten, die wir gerade messen, die wir über unsere Produkte, über unsere Kunden in irgendeiner Form generieren, die wir als Mitarbeiter zur Verfügung stellen oder als Menschen in irgendeiner Form hinterlassen, wenn wir selber im Internet unterwegs sind. Dieses Verständnis oder die Intelligenz wird dazu führen, dass es in der Zukunft noch deutlich effektivere Modelle geben wird, wie wir mit diesen Daten vernünftige Dinge machen können. Ja. Gerade haben wir extrem viele Datenfriedhöfe in vielen Organisationen, wo Zeug gesammelt wird und keiner hat eine Ahnung, was man überhaupt alles sammelt und was man damit in irgendeiner Form vernünftig anfangen kann. Dann glaube ich, dass es extrem wichtig wird, dass Mitarbeiter und Führungskräfte in so ein agiles Mindset reinfinden. Davon sprechen wir ja gerade auch ganz wunderbar und ganz häufig. Agilität ist mit eines der größten Buzzwörter, die wir im New Work Buzzword Bingo gerade vor uns hertreiben. Aber da steckt was anderes drin, nämlich eine Haltung. Eine Haltung, die den Kunden in den Vordergrund rückt, die auf Arbeitsprozesse auszielt, die immer wieder in Iterationen eintauchen, also wo man Dinge testet, Fehler erkennt, besser wird, wo Feedbackschleifen im Endeffekt zur Realität gehören, wo viel Selbstorganisation mit dabei ist, wo die Leute ein Gefühl dafür haben, okay, was heißt das jetzt, wenn mir jemand Vertrauen gibt? Also was mache ich mit Empowerment? Wie gehe ich damit um, wenn ich auf einmal Raum habe, den ich gestalten kann, wo natürlich jemand im Optimalfall begleitet und coacht, aber wo ich erstmal viel auch selbst loslaufen muss und wo wir noch ein bisschen ein klareres Verständnis dafür bekommen, was es heißt, mit einer sogenannten End-to-End-Responsibility auch unterwegs zu sein. Also von Anfang an Dinge zu übernehmen, die ich dann bis zum Ende in irgendeiner Form durchführe. Dann sind wir in Bereichen unterwegs und ich streife die beiden Begriffe immer wieder gerne, wo es sehr viel um Selbstorganisation und sehr viel um Verbundenheit geht, die Organisationen auf der einen Seite Mitarbeiter zur Verfügung stellen müssen im Bereich Selbstorganisation und erzeugen müssen im Bereich Verbundenheit, dass der Mensch sich aufgehoben fühlt.
Und dann haben wir diese berühmte Community, diese gemeinsame Vision, was du eben gesagt hast. Ja, super gut. Okay, wenn dich jetzt ein junger Mensch fragt, Ausbildung oder Studium, was würdest du so ganz klassisch antworten? Entweder oder?
Ich würde sagen, studier.
Ja?
Ja. Also ich weiß, wir haben gerade die Diskussion, dass viel zu viele Leute an die Universität gehen. Ich finde das ganz großartig. Das war für mich mit die spannendste Zeit meines Lebens, weil dort, je nachdem, in welchem Umfeld man unterwegs ist, einfach schon viel an Selbstorganisation wirklich richtig passiert, wo Leute lernen, was es heißt, mit Interesse auf die Suche nach Informationen und nach Wissen zu gehen und mit einer eigenen Disziplin die Dinge auch umzusetzen. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich mag damit die Ausbildung nicht madig machen, aber wenn das die Frage ist, Ausbildung oder Studium, würde ich auf jeden Fall sagen, hey, fang an zu studieren bereite dich auf eine Arbeitswelt vor, in der wir Karriere ohne Leiter machen in Zukunft.
Karriere ohne Leiter, das finde ich super. Ich habe noch ein paar kleine Abschlussfragen. So zum Schluss. Kurz und knackig, was bedeutet Haltung für dich? Du hast es eben mal ganz kurz erwähnt, agile Haltung, aber Haltung allgemein.
Ja, Haltung ist was ganz großartig. Ich würde für mich sagen, das ist für mich der wichtigste Bestandteil von der Persönlichkeit. Und das heißt für mich, dass ich mit meiner Haltung darüber entscheiden kann, wie gehe ich mit anderen Menschen in Kontakt? Also wie öffne ich mich? Was zeige ich von meinem Persönlichen, von meinem Inneren, von meinen Gefühlen? Wir haben in unserer Arbeitswelt ja oft das Thema, dass wir maskiert unterwegs sind, weil wir in eine gewisse Norm rein müssen, weil wir wissen, jetzt muss ich corporate sein, also mich mehr oder weniger im Verhaltenskodex der Organisation verhalten, dass ich es dort weiter schaffe, dass ich Anerkennung bekomme,
Karriere machen
kann. Ja, und ich finde das ganz spannend, wenn Haltung sich auch darüber definiert, dass man sagt, hey, es gibt Situationen, da brauche ich die Maske nicht oder ich will die gar nicht haben. Ich will konstruktives Feedback geben können, ich will das aufnehmen können, Ich will auch klare Grenzen zeigen können. Ich will auch mal Nein sagen. Und so finde ich, Haltung ist was, was so ein bisschen auch darüber entscheidet, ob Menschen mir folgen, sich von mir inspirieren lassen, mir vertrauen, mir dann auch authentisch abnehmen, dass ich mal Fehler machen darf. Hm. Ja, daran hapert es ja in ganz vielen Organisationen gerade noch extrem. Und die sich, und das ist ganz, ganz wichtig, auch nochmal in diesem Kontext, hey, wie findet denn Karriere in Zukunft statt, die sich auch von mir begleiten und coachen lassen. Ich glaube, dass ein wesentliches Merkmal einer erfolgreichen Karriere in Zukunft die Anzahl meiner Follower sein wird. Und damit meine ich nicht diejenigen, die mein LinkedIn-Profil liken, sondern Mitarbeiter, die nach einer Zusammenarbeit mit mir sagen können, hey, an den erinnere ich mich gerne, weil er mich in irgendeiner Form emotional berührt hat. Ich erinnere mich nicht an das, was er gesagt hat oder an das, was er getan hat, aber hey, der hat mich berührt, der hat mich wahrgenommen, der hat mein Potenzial gesehen, der hat sich mit mir hingesetzt, überlegt, wie ich mich entwickeln kann, der hat mir mal ein cooles Feedback oder einen coolen Tipp gegeben. Mhm. Und das ist Haltung für mich.
Sein statt spielen, wäre das vielleicht zusammengefasst. Genau. Ja. Ja. Ja, bin ich voll bei dir. Was machst du neben deiner Karriere?
In Sachen Haltung?
Nee, allgemein. Wie entspannst du dich? Wer bist du neben deinem Job?
Neben meinem Job bin ich Patchwork-Papa und habe einen 7-jährigen Patchwork-Sohn, mit dem ich ganz, ganz viel Zeit verbringe. Ich bin viel wirklich mit der Familie unterwegs. Ich war mal ganz extrem sportmäßig unterwegs. Ich habe Triathlon gemacht und brauche den Sport immer noch, um für mich so ein bisschen einen Ausgleich zu bekommen. Ich koche sehr gerne. Mhm. Und ich versuche stetig in eine Mindfulness zu finden, also regelmäßig auch so ein bisschen zu meditieren und zu fokussieren, weil ich einfach merke, dass mir das ganz extrem viel Richtung und Fokussierung gibt.
Mit App oder ohne?
Mit App.
Ja. Welche?
Piep.
Sonst wäre es ja Werbung. Nein, Quatsch, kannst du ruhig sagen.
Also ich habe Seven Mind die ganze Zeit probiert.
Ja, okay. Ja.
Finde ich ganz großartig, weil das auf Deutsch eben funktioniert. Und jetzt bin ich natürlich beim Marktführer gelandet.
Okay, der ist wer?
Hilfe, wie heißt der? Jetzt habe ich das Wort vergessen.
Der Marktführer.
Ja, der Marktführer.
Kann man bei Apple im Store googeln.
Das ist jetzt ja peinlich.
Mindspace?
Mindspace, genau.
Mindspace, okay.
Headspace.
Ja, genau. Mindspace ist das Coworking-Ding.
Genau.
Boah, wir machen Werbung für alles gerade. Wir sollten hier
also jetzt,
Werbeblöcke extra.
Jetzt bin ich auf jeden Fall beim Marktführer gelandet bei Headspace.
Okay, ja, alles gut. Wenn du die letzten 15 Jahre siehst, du hast viel mitgemacht, so, welchen Tipp würdest du dir geben, wenn du jetzt 24 wärst?
Das ist eine Frage, da muss ich echt lachen. welchen Tipp würde ich mir geben, wenn ich 24 wäre? Ich glaube, Frank, ich würde auf jeden Fall sagen, schließ dein Studium ab, schau, dass du nebenbei viele unterschiedliche Job machst, bewirb dich beim Daimler, schau dir an, wie der Laden läuft, lern von den Besten, entdeck die Welt und viele Kulturen und hör irgendwann auf und gründ dein eigenes Unternehmen und mach viel geilen Scheiß für deine Kunden. Okay. Dann würde ich genau das machen, was ich gemacht habe. Also das ist ein bisschen Banane. Ich bin sehr glücklich mit dem, was die letzten Jahre passiert ist. Rückblickend würde ich, glaube ich, für mich versuchen, in der heutigen Zeit, und das war ja, ich sag mal so, vor 15 oder 20 Jahren noch nicht wirklich richtig vorhersehbar, mich wirklich auf den Arsch zu setzen und noch mal ein bisschen besser zu verstehen, ey, was macht eigentlich so ein Softwareprogrammierer? Was macht jemand, der Plattformen baut? Was macht jemand, der viel mit Daten unterwegs ist? Weil ich glaube, dass ein Grundverständnis von dem, was da passiert, uns in Zukunft hilft, Geschäftsmodelle zu entwickeln, einfach Dinge zu verstehen, die sich da jetzt immer stärker im Endeffekt auf unseren, in unseren Vorhof platzieren. Und das in der Kombination mit einer ausgebildeten und reifen emotionalen Intelligenz und dem, sag mal so, dem Spaß an Kreativität und Inspiration ist, glaube ich, eine ganz coole Kombination für die Zukunft.
Okay, jetzt muss ich fragen, warum hast du Daimler verlassen?
auch das ist eine gute Frage, aber die ist relativ einfach zu beantworten. Als ich angefangen habe 2009, habe ich mir gesagt, ich mache 5 Jahre.
Ja.
Mich hat am Anfang unglaublich interessiert, wie funktioniert dieser Riesenorganismus.
Hast du das beim Einstellungsgespräch schon gefragt?
gesagt, dass ich nur fünf Jahre bleiben will, sicherlich nicht. Okay, ich weiß nicht, ob ich dann den Job bekommen
hätte. Ich bin fünf Jahre hier, dann gehe ich zu BMW.
Nein, ich bin ein Freigeist. Ja, ich bin jemand, der sich, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen zopfig an, aber ich fühle mich außerhalb meiner Komfortzone, glaube ich, am wohlsten, wo es einfach unberechenbar ist. Und ich entdecke neue Dinge. Und deswegen habe ich mir gesagt, okay, 5 Jahre, dann habe ich den Laden so ein bisschen verstanden und dann kann ich was anderes machen. Aus den 5 sind jetzt fast 10 geworden, weil ich echt mega spannende Projekte gemacht habe, auch immer sehr stark interdisziplinär unterwegs gewesen bin und viel auch in agilen Projektorganisationen habe arbeiten dürfen und einfach auch mit großartigen Menschen unterwegs war und mit Menschen arbeiten durfte. Und irgendwann, so bei Leadership 2020, hatte ich das Gefühl, okay, im Englischen sagt man immer so schön, das ist jetzt the icing of the cake, besser wird's nicht. Ja, und ich höre Dinge gerne auf, wenn sie einfach am coolsten sind. Ja, und so habe ich in 2018 die Möglichkeit gehabt, auf Leadership 2020 zurückzublicken und mir zu sagen, hey, wir haben es auf eine Verbreitung von fast 90% geschafft. Also 90% der Mitarbeiter wussten von dieser Initiative. Wir haben 8000 Ambassadors aufgebaut. Wir haben eine ganze Menge einfach auch Erfolge feiern können und Dinge anders gemacht, die wirklich was bewegt haben. Jetzt kann ich mir überlegen, wie meine Zukunft aussieht.
Wusstest du auch schon, dass ein Vorstandsposten frei wird?
Ich meine jetzt nur. Okay. Ich bin immer ganz realistisch in meiner Zukunft und ja, das war nicht auf meinem Zettel.
Ja, okay. Vielleicht wäre das der Moment gewesen. Ja. Warum der Name The Beautiful Ugly Truth?
Ach du, wir haben ja ein bisschen über Haltung gesprochen und The Beautiful Ugly Truth steht für mich einfach für eine ganz klare Haltung. Ich habe vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, wir versuchen seit vielen Jahren mit eher mäßigem Erfolg Unternehmen, Teams und uns selbst zu verändern und weiterzuentwickeln. Die Digitalisierung ist ein großes Thema, Agilität, wir wollen radikale Innovationen. Aber keiner traut sich so richtig, mutige Entscheidungen zu treffen oder mal hinter einer mutigen Entscheidung zu stehen. Keiner darf Fehler machen und es tun sich viele, viele Führungskräfte extrem schwer, Macht abzugeben, um sie auf viele intelligente und motivierte Schultern zu verteilen. Und das ist für mich so ein bisschen die hässliche Wahrheit, auf dem die wunderschönen Erfolge unserer Vergangenheit aufgebaut sind. Wenn du dir die Unternehmen anschaust, die in Deutschland gerade unterwegs sind, denen geht es ja alle so gut wie noch nie in ihrer Historie. Ja. Ich bin überzeugt davon, dass sich darauf aber keine erfolgreiche Zukunft aufbauen lässt. Das Problem ist, dass wir uns genau an diese hässlichen Themen nicht rantrauen. Da haben wir eine brutale Angst davor. Und was noch viel schlimmer ist, ist, dass wir aus diesen hässlichen Wahrheiten, ich habe ab und an immer so ein bisschen das Gefühl, schöne Lügen machen. Ja, also wir sind so die Meister im Schönreden und Schwarzmalen. Dadurch entsteht ein Kreislauf, der für viele Unternehmen nicht gut enden wird. Und deswegen habe ich mich irgendwann hingesetzt und mir gesagt, hey, der Name für meine Company, der soll das so ein bisschen ausdrücken. Ja, also der soll auf der einen Seite signalisieren, dass wir als Dichter und Denker, wie man immer so schön sagt, eine ganze Menge erfunden haben in der Vergangenheit und der Zukunftsexpress, der ist gerade dabei, komplett an uns vorbeizurauschen und uns nicht mehr wirklich mitzunehmen. Und deswegen wird es Zeit, aus diesem Kreislauf auszusteigen. Das funktioniert nur, wenn du auch an die hässlichen Dinge rangehst. Ja. Und so bin ich überzeugt davon, wer in Zukunft über Transformation spricht, der kommt an The Beautiful Ugly Truth nicht vorbei.
Und ruf dich an.
Und ruft mich an.
Tobi, vielen, vielen Dank.
Vielen Dank, Frank.
Das war das Gespräch mit Tobias Ködel. Danke, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Danke, dass du den Podcast hörst. Wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Wir hören uns wieder am 1. Mai, dem Tag der Arbeit. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Ciao, ciao.